Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Dienstag, der 30. Dezember 2025, kurz nach 17.30 Uhr am Abend. Das heißt, der deutsche Markt schon längst im Feierabend, denn dort wurde heute der Handel bereits um 14 Uhr beendet. Morgen am 31. findet kein Handel statt. Anders als in den USA, wo heute und auch morgen regulärer Handelstag ist. Und dementsprechend kann man, wenn man denn möchte und die entsprechenden Broker hat, natürlich in den USA weiter handeln. Ich melde mich hier mit dem Podcast zum Jahresende, zum Jahreswechsel noch einmal zu Wort. Zuletzt ist der ausgefallen. Man hört es wahrscheinlich noch. Ich habe jetzt hier quasi über Weihnachten zusätzlich noch krank im Bett gelegen, nachdem man mir zuvor meinen Kiefer da aufbohren musste. Also da kam jetzt zum Jahresende, Jahreswechsel so alles zusammen. Dennoch, ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung und dementsprechend wollte ich es mir nicht nehmen lassen, noch zu diesem Jahresausgang, zu diesem Jahresübergang einen Podcast aufzunehmen. Allerdings wird er heute tatsächlich mal kurz ausfallen und grundsätzlich möchte ich heute auch nicht auf das aktuelle Marktgeschehen eingehen. Der DAX, wie gesagt, ja ohnehin schon um 14 Uhr aus dem Handel gegangen mit einem Plus von etwas mehr als einem halben Prozent, knapp unterhalb der 24.500er Marke, damit natürlich gute Voraussetzungen für einen charttechnischen Ausbruch nach oben gleich zu Jahresbeginn, aber da müssen natürlich die US-Märkte mitspielen. Aber heute, wie gesagt, möchte ich in diesem Podcast auf andere Dinge eingehen, nämlich was im Jahr 2025 so alles passiert ist, was gut, was schlecht war. Ja, und beginnen möchte ich dann erst einmal mit etwas Schlechtem und da muss ich leider zu dem Bitcoin und insbesondere natürlich den Altcoins kommen. Die hatten zwar noch einen relativ guten Jahresanfang, dann aber im Laufe des Jahres ging es tendenziell immer weiter bergab, wenngleich es zwischendurch auch mal ein Aufbäumen gab. Beim Bitcoin stimmt das natürlich nicht so ganz. Bitcoin, Ethereum, die sind zwischenzeitlich durch die Decke gegangen nach diesem Liberation Day, wo ja erstmal alles gefallen ist, konnte sich beispielsweise der Ether, der zu Ethereum gehört, in der Spitze mehr als verdreifachen. Bitcoin stand noch Anfang Oktober bei über 125.000 US-Dollar auf einem neuen Allzeithoch. Aber dann hat Trump nochmal reingehauen und es gab einen regelrechten Ausverkauf und zuletzt durchaus komische Bewegungen im Bitcoin. Denn charttechnisch muss man sagen, ist der Boden eigentlich bereits gefunden, so im Bereich 80.000 bis 85.000. Aber um diese Bodenbildungsphase, in der wir uns jetzt befinden, positiv, das heißt bullig abzuschließen, müssten wir über die 90.000, über die 95.000 und über die 100.000 klettern. Das kann auch Step by Step gehen und das dann jeweils verteidigen. Grundsätzlich die Bären verjagt wären eigentlich sogar erst über 110.000 US-Dollar, aber über 100.000 würde ich mich doch sicher genug fühlen, um davon auszugehen, dass es dann eher weiter nach oben gehen wird. Der Ether von Ethereum kämpft mit der 3.000 US-Dollar Marke, auch da bleibt es natürlich spannend, aber grundsätzlich, wie gesagt, sieht das derzeit nach einer Bodenbildung zumindest bei den großen Kryptos aus. Und neues Jahr, neues Glück. In der Vergangenheit war es so, dass es keine zwei schwache Bitcoin- oder Kryptojahre in Folge gab. Und alleine das gibt natürlich schon Hoffnung für das Jahr 2026. Und ich hatte in meinem Tax-Service zuletzt auch immer ein Szenario entworfen, an dem wir bisher auch festhalten, dass es vielleicht gerade im Zuge des Jahreswechsels, das heißt jetzt am 1. Januar dann quasi oder in der Nacht auf den 1. Januar, dass es da bei Bitcoin deutlicher nach oben gehen könnte. Schauen wir mal, ob das hinkommt. Wenn das der Fall wäre, wie gesagt, könnte das ein guter Start ins Jahr 2026 sein, das dann insgesamt besser werden dürfte. Insbesondere, da die fundamentalen Voraussetzungen ja für den Bitcoin und damit grundsätzlich auch die Kryptos ganz gut aussehen. Schließlich hat die US-Notenbank zuletzt deutlich an der Zinsschraube gedreht und zwar nach unten. Grundsätzlich soll es auch weitere Zinssenkungen geben, obwohl die US-Wirtschaft sich relativ stabil zeigt, muss man sagen. Da gehe ich aber gleich noch etwas näher drauf ein. Und insofern müsste man da eigentlich mit einem verstärkten Liquiditätsfluss rechnen und der sollte dann auch die Kryptoboote anheben. Nichtsdestotrotz, die Kryptos, die sind 2025 am Ende schlecht gelaufen und das muss man dann an dieser Stelle auch so klar benennen. Hingegen gut gelaufen sind die Aktienmärkte. Auch hier gab es natürlich diesen Einbruch im April mit diesem Liberation Day. Da gab es teilweise erfahrene alte Hasen, die mich angerufen haben oder mir per WhatsApp und so weiter geschrieben haben, wie das denn jetzt weitergehen soll. Trump hätte sich mit seinen Zöllen da in eine Sackgasse manövriert, aus der es jetzt keine Entrinnen mehr geben würde und man müsse eigentlich alles verkaufen. Ich habe das damals deutlich positiver gesehen, habe gesagt, man sollte da Ruhe bewahren, da wird sich schon eine Lösung finden. Trump ist dann ja eine Woche später, wenn es überhaupt eine Woche gedauert hat, zurückgerudert und anschließend ging es mit den Aktien wieder nach oben. Ich habe das dann teilweise auch schön begleiten können, insbesondere auf meinem YouTube-Kanal und hier im Podcast. Und so hat der YouTube-Kanal inzwischen mehr als 10.000 Abonnenten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung gewesen. Allerdings habe ich jetzt zum Jahresende hier auch eine etwas schlechte Nachricht im Gepäck, denn leider endet die Kooperation, die ich da mit einem Verlag aus der Nähe von oder aus Rosenheim hatte. Und damit steht mir auch der Tobias nicht mehr zum Schneiden der Videos zur Verfügung. Ich habe jetzt versucht, einen Ersatz zu besorgen, habe da grundsätzlich auch jemanden gefunden, aber der ist deutlich teurer, als Tobi das war, leider. Und dementsprechend muss ich schauen, ob sich das für mich rechnet. Mit den aktuell 10.000 Abonnenten, das kann ich an dieser Stelle sagen, wird sich das nicht rechnen, weil die Kosten werden um etwa 1.000 bis 1.500 € im Monat steigen. Und ja, dementsprechend reichen die Werbeeinnahmen bei weitem nicht aus, um das zu decken. Und deswegen habe ich jetzt erst einmal mit dem Nachfolger von Tobias wenn man so will, Deal gemacht, dass wir es mal einen Monat ausprobieren. Wir werden dann auch schauen, wie sich die Abonnentenzahlen, wie sich auch die Werbeeinnahmen entwickeln. Aber auf Dauer werde ich nicht über 1.000 € im Monat in den YouTube-Kanal reinschießen können, um da quasi kostenlos meine Marktsicht darzustellen. Dementsprechend muss man schauen, vielleicht findet sich ja ein Sponsor. Wenn da einer eine Idee hat, kann er sich natürlich gerne auch melden. Ich habe da jeden Tag quasi Angebot, aber das sind in der Regel irgendwelche dubiosen, komischen, oftmals auch Krypto-Angebote, die ich da bekomme, auf die ich gar nicht erst eingehe und die meistens auch schon von Google selbst in den Spam-Ordner entsorgt werden und das auch aus gutem Grund. Also insofern, der YouTube-Kanal hat sich sehr gut entwickelt. Grundsätzlich hat auch das meiste, was ich dort analysiert habe, am Ende gepasst, ist auch das meiste aufgegangen, aber ob ich ihn weiterführen kann, das steht leider in den Sternen und dementsprechend eine gute Entwicklung, die aber vielleicht ihrem Ende zugeht. Im Podcast ist das Ganze etwas anders, den werde ich wahrscheinlich weiter betreiben können, denn da brauche ich ja nur eine Tonaufnahme, das heißt, da muss nicht groß geschnitten werden und da brauche ich dann halt auch niemanden. Dementsprechend sieht es da besser aus, aber wie gesagt, mit YouTube muss man mal sehen. Ansonsten natürlich gut gelaufen in diesem Jahr, nicht nur die KI-Aktien, sondern auch der Bereich Edelmetalle und Rohstoffe und entsprechende Aktien. Wir haben beispielsweise im Total Return Börsenbrief die Aktie von Albemarle schon länger im Musterdepot aufgenommen. Sie war zunächst etwa 20-30% im Minus. Es gab nochmal richtig einen auf den Deckel an diesem Liberation Day, aber seitdem hat sie sich so entwickelt, wie wir uns das mittellangfristig gedacht haben. Wir hatten ein Kursziel von $150 dort ausgegeben, als wir dazu Kursen unter $100 eingestiegen sind. Und das wurde in den letzten Tagen sogar erreicht. Die Aktie ist jetzt ein bisschen zurückgesetzt. Nichtsdestotrotz trauen wir der Aktie noch etwas mehr zu. Deswegen bleibt sie auch erstmal noch im Musterdepot. Die aktuelle Ausgabe des Börsenbriefs ist übrigens heute an die Abonnenten rausgegangen. Und alles in allem muss man sagen, dieser Bereich, der ist insbesondere zuletzt, als quasi die Kryptos dann geschwächelt haben, nochmal richtig ins Rollen gekommen. Der Silberpreis auch durch die Decke gegangen, was mich auch freut, da ich vor einigen Jahren hier etliche Unzen Silber gekauft habe, so ein bisschen als Absicherung. Man sagt ja immer, Gold sei eine gute Absicherung und das ist definitiv auch richtig und Gold besitze ich daher auch ein wenig in physischer Form, wie gesagt. Aber das Problem ist halt, ich hatte mir gedacht, wenn ich das als Krisenabsicherung schon mache, dann eignet sich da eigentlich Silber besser als Gold, denn eine Unze Gold, ja, wenn ich dafür ein Brot kaufen will in einer absoluten Krise, dann muss ich ja schon die halbe Bäckerei quasi damit aufkaufen. Wohingegen mit einer Unze Silber, da kriege ich vielleicht dann 2, 3, 4, 5 Laibe Brot und komme so über Runden. Das heißt, wenn man tatsächlich solche Gedanken hat und grundsätzlich hatte ich die gar nicht, aber es war so ein bisschen auch im Hinterkopf, dann ist vielleicht Silber, das Gold des kleinen Mannes, die bessere Absicherung. Und zuletzt sind natürlich dann die entsprechenden Kurse durch die Decke gegangen. Und nachdem ich jahrelang mit der Position, die aber wie gesagt als Versicherung gedacht war, eigentlich im Minus lag, habe ich dementsprechend jetzt das Geld verdoppelt. Und dennoch denke ich nicht darüber nach, die Unzen zu verkaufen. Die liegen hier in meinem Tresor. Ich habe ja zusätzlich noch eine Whisky-Sammlung, zusätzlich noch eine kleine Uhrensammlung. Und insofern bin ich da ganz gut weiter aufgestellt. Ja, das zum Rückblick auf das Jahr 2025 hier im Podcast beispielsweise war sicherlich ein Top-Pick, die Aktie von Auto 1 oder Auto One Group, die wir ja da im absoluten Ausverkauf positiv besprochen hatten, zu Kursen von 4, 5, 6, 7 € und die zuletzt ja dann auch in Richtung neuer Hochs marschiert ist, knapp unter der 30-Euro-Marke, also wer da zugegriffen hat, der kann sich freuen. Natürlich ging nicht jeder Tipp auf, wenn man beispielsweise sich den YouTube-Kanal anschaut, Fisurf oder Fisurf oder wie auch immer man sie aussprechen mag, das war natürlich ein absoluter Rohrkrepierer und auch zu denen muss man stehen, was ich hiermit ja dann auch tue. Aber damit möchte ich das Jahr 2025 dann auch gut sein lassen. Es war ein schwieriges Jahr, es ging oftmals hin und her, aber grundsätzlich war beide Dip immer richtig, außer bei den Kryptos. Da ist es dann meistens später nochmal tiefer gedippt, wobei auch da zwischenzeitlich natürlich Gewinne möglich waren. Aber da gibt es ja jetzt, wie gesagt, auch zumindest konkrete Hoffnung auf Besseres. Ansonsten die Notenbankpolitik, gerade die amerikanische Notenbankpolitik, konnte ich ganz gut einschätzen. Umso verwunderlicher, dass die Kryptos sich nicht so genau an den Fahrplan halten wollten. Und damit komme ich dann zum Ausblick für das neue Jahr 2026. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, was die Kryptorianer angeht. Da denke ich, dass wir derzeit in einer Bodenbildungsphase sind und dann der Jahresauftakt 2026 bei Bitcoin und Co. deutlich positiver aussehen könnte. Auf der anderen Seite muss man sich aber anschauen, was sind die Treiber? Und da muss man sagen, in den USA, wie gesagt, da dürfte die Geldpolitik locker bleiben und weiter locker werden, was dem Bitcoin und in der Folge dann auch den Kryptos helfen sollte. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich da recht zuversichtlich. Kommen wir zur normalen Börse. Da muss man sagen, die fundamentalen Bewertungen, die sind weiterhin im Großen und Ganzen okay. Die sind nicht absolut aus dem Ruder gelaufen. Sind lange von solchen Zeiten entfernt, wie wir das im Jahr 2000 im Zuge der Dotcom-Bubble hatten, wo ja teilweise auch nicht auf die Gewinne, die die Unternehmen machen, sondern auf die Umsätze geschaut wurde und wo teilweise Aktien sich dann verdoppelt haben, nur weil eine neue Website ins Internet gestellt wurde. Also davon sind wir meilenweit weg. Wenngleich es natürlich in gewissen Bereichen Exzesse gab, gerade was den Rechenzentrumsbereich anging. Und da gab es ja solche Aktien wie Nebius, wie CoreWeave, wie Iron, die frühere Iris Energy und so weiter. Und die sind zwischenzeitlich natürlich auch schön durch die Decke gegangen, zuletzt aber deutlicher zurückgekommen. Und hier muss man jetzt abwarten, denn natürlich haben manche Unternehmen wie Iron Energy oder Iron, wie sie jetzt nur noch heißen, einen Großauftrag bekommen. Ich glaube, in dem Fall von Microsoft. Andere Nebius hatten ja auch Großaufträge, war glaube ich auch Microsoft. Und das hat hier natürlich kurzfristig für Euphorie gesorgt und die ist jetzt so ein bisschen aus den Kursen raus. Aber letztlich sind das am Ende Rechenzentrumsbetreiber und ob man da das große Geld dann am Ende machen kann, das wird man noch sehen. Dementsprechend wäre ich in dem Sektor nach wie vor vorsichtig und würde da, wenn überhaupt, nur gezielt und sehr gezielt und sehr günstig versuchen, solche Aktien abzugreifen und generell mich da vielleicht ein bisschen zurückhalten. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Aktien, gerade auch aus Bereichen, die jetzt nicht so en vogue waren, die interessant sind. Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen von einem Analysten in den USA, der den Energiesektor in den USA und damit meint er in erster Linie Ölwerte für sehr aussichtsreich hält. Viele setzen auch auf Immobilien. Da gibt es ja in den USA die bekannten REITs, REIT, Real Estate Investment Trust, so heißen sie richtig, die ja auch immer für große Dividendenausschüttungen gut sind, weil das ja gesetzlich da vorgeschrieben ist, dass die nahezu den kompletten Gewinn ausschütten müssen und dadurch werden sie halt steuerlich besser gestellt. Also das könnte durchaus auch interessant sein. Aber ich bleibe auch dabei, wie gesagt, dass im Tech-Sektor weiter die Musik spielen wird, insbesondere auch im KI-Bereich. KI ist gekommen, um zu bleiben, wird auch andere Branchen revolutionieren, wie zum Beispiel die Versicherungsbranche, wo man dann in Zukunft viel weniger Menschen einsetzen muss, um die ganzen Schadensfälle zu bearbeiten, um aber vielleicht auch zu kalkulieren, wie die Policen gepreist sein müssen. Und insofern, wie gesagt, bin ich da sehr zuversichtlich. In Deutschland beispielsweise eine Allianz-Aktie gefällt mir derzeit, ob die natürlich am Jahresende dann auch noch so gut dasteht, muss man sehen. Aber zumindest jetzt zum Jahresbeginn, charttechnisch auch mit frischen Kaufsignalen von Münchner Rück und anderen gar nicht zu reden. Aber Allianz sieht da tatsächlich sogar noch ein bisschen besser aus. Dann natürlich der gesamte Finanzbereich und da gibt es natürlich dann auch neue Anbieter, Klarna, die jetzt an die Börse gekommen sind, wo ich mir jetzt meine erste Position ins Depot gelegt habe, als Alternative zu Affirmen, die man ja auch schon in unserem TAC-Musterdepot drin haben mit, glaube fast 300% plus die Affirmen. Und in meinem privaten Depot, wie gesagt, habe ich dann mal ein bisschen Klarna gekauft. Ansonsten Fastfood-Ketten hatten ein schweres Jahr, weil es in den USA wirtschaftlich zum Teil nicht so rund lief und vielen dann auch selbst das Fastfood-Essen zu teuer war. Dementsprechend Chipotle Mexican Grill hatte ich mich auch auf YouTube schon positiv zu geäußert. Habe ich mir jetzt auch mal ein paar gegönnt. Aktuell noch plus minus null mehr oder weniger oder mit einem kleinen Plus. Aber ich denke, dass die auch ein gutes Börsenjahr 2026 am Ende haben könnten. Aber wie gesagt, den KI-Sektor würde ich auch nicht abschreiben. Da gibt es natürlich auch interessante Werte, eine Baidu, die in dem Jahr ja schon am Ende dann doch gut gelaufen ist, nachdem sie sich lange geziert hat. Eine Astera Labs, die zuletzt deutlich korrigiert ist, die ich ja auch auf dem YouTube-Kanal besprochen hatte, hatte damals gesagt, bei Kursen 180, $200 würde ich sie kaufen, bei 250 und mehr verkaufen. Das hat wunderbar gepasst. Jetzt war sie zuletzt zum Teil sogar weit unter $180 zu haben. Also man findet in allen Sektoren durchaus spannende Werte. Man kann im Technologiesektor bleiben, man kann aber auch auf Fastfood gehen, man kann auf den Ölsektor gehen, man kann auch solche Werte wie Klarna oder Affirm sich anschauen. bei Now Pay Later hier das Thema PayPal in dem Zusammenhang sicherlich auch eine Erwähnung wert. Und von daher, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Aktien, die eben nicht im Bubble-Modus sind, die noch relativ günstig gepreist wirken. Und dementsprechend sehe ich auch im Gesamtmarkt keine Blase. Dementsprechend gehe ich von weiter steigenden Kursen aus. Wobei, es wird immer wieder Rücksetzer geben. Es wird auch Korrekturen geben, wie wir es zuletzt gesehen haben. Und das sind dann aus meiner Sicht immer die Chancen, die sich bieten, um bei guten Aktien, die man vielleicht einmal verpasst hat, dann doch noch hineinzukommen. Ansonsten charttechnisch, wie gesagt, sieht die Lage ebenfalls gut aus. Wir haben teilweise Kaufsignale, Allianz hatte ich ja schon genannt. Und generell am Markt muss man sagen, der Aufwärtstrend nach wie vor intakt, trotz des Rücksetzers, den wir zuletzt so ein bisschen gesehen haben. Das Einzige, was so ein bisschen Sorgen machen kann, was vielleicht dann auch mal für Dips sorgen kann, ist, dass mittlerweile alle auf meinen Kurs einzuschwenken scheinen und dementsprechend bullig geworden sind. Teilweise merkt man da schon eine gewisse Euphorie. Auf der anderen Seite, gerade gegenüber den Technologiewerten und hier dem KI-Sektor, da herrscht eine große Skepsis. Da kommt oftmals der Vergleich mit der Dotcom-Bubble, der aus meiner Sicht aber, wie gesagt, derzeit noch nicht gezogen werden kann. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich da auch für diesen Sektor weiter positiv, wobei man auch andere Sektoren, wie gesagt, mit ins Depot packen kann, um da einen schönen Mix sich zusammenzustellen. Und dann last but not least kommen wir noch zu dem Bereich, der zuletzt gehypt wurde, nämlich Edelmetalle, Rohstoffe. Und da muss ich sagen, eine Albemarle, ich hatte es ja schon erwähnt, die ist in unserem Total Return Börsenbrief Musterdepot und die bleibt da auch drin, weil wir grundsätzlich davon ausgehen, dass es hier noch höher gehen kann. Ich denke auch, dass der Silberpreis noch nicht seinen Top gesehen hat. Allerdings gab es hier zuletzt schon sehr, sehr exzessive Kursbewegungen. Das muss man so ganz klar sagen. Anschließend natürlich auch starke Korrekturen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass derzeit zumindest diejenigen, die hier schon länger in dem Bereich unterwegs sind und die auf hohen Gewinnen sitzen, dass es für die durchaus eine Option sein könnte, hier auch mal zumindest Teilgewinne zu realisieren. Gerade wenn Silber nochmal vielleicht bei 80, 85 Dollar steht, weil bevor es dann in Richtung 100 geht, könnte es tatsächlich auch nochmal einen stärkeren Rücksetzer geben oder vielleicht auch eine längere Seitwärtskonsolidierung. Auch der Goldpreis ist natürlich sehr, sehr gut gelaufen und da könnte es, wie gesagt, dann ja auch sein, dass die Kryptos, insbesondere der Bitcoin, der ja so ein bisschen als digitales Gold gilt, anziehen und das könnte dann den normalen Goldpreis so ein bisschen ausbremsen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt nicht bearish für Gold, Silber, Platin und Co., aber kurzfristig denke ich, dass hier vielleicht ein paar Gewinnmitnahmen möglich sind, dass man hier vielleicht auch mal ein bisschen Chips vom Tisch nehmen kann. Das bedeutet nicht, dass man die Positionen drastisch reduzieren sollte, aber wenn man beispielsweise sehr früh in Gold, Silber, Platin und so weiter eingestiegen ist und vielleicht jetzt schon Kursverdopplungen hat oder in die Nähe von Kursverdopplungen kommt, dann steigt damit in der Regel ja auch die Gewichtung im Depot und da kann man sicherlich auch mal 20-25% oder vielleicht sogar die Hälfte verkaufen, um hier ein bisschen mehr Cash aufzubauen, kann mit diesem Cash, wenn man es denn nicht aufs Tagesgeldkonto oder so packen will, vielleicht auch mal ja die ein oder andere Schulden, die man vielleicht hat, bezahlen oder ansonsten vielleicht, wenn man keine Schulden hat, eben in andere Werte gehen, die noch günstig zu haben sind. Und wie das Ganze funktioniert, konnte man ja auch zuletzt ganz gut sehen, selbst im KI-Sektor. Da war es ja so, dass vor etwa einem Jahr oder anderthalb Jahren Alphabet noch als der große KI-Verlierer galt, obwohl es völlig absurd war, weil das Unternehmen Alphabet, also die Tochter Google beziehungsweise deren Tochter Google Brain, diese Large Language Modelle eigentlich in Anführungszeichen erfunden hatte und insofern es ohne Alphabet, ohne Google diese künstliche Intelligenzen gar nicht geben würde in der heutigen Form und dennoch galt das Unternehmen seinerzeit als KI-Verlierer. Wir haben dann im TAC im Musterdepot gehebelt Long Alphabet gekauft in die in Anführungszeichen Krise hinein, hatten dann so ein bisschen Glück. Zunächst haben wir Verluste gemacht, der Kurs fiel nochmal so etwa 10-12%. Weil eben Alphabet immer noch als KI-Verlierer gespielt wurde. Aber dann kam Apple und interessierte sich für eben diese KI von Alphabet namens Gemini. Und auf einmal drehte sich das Narrativ und die Aktie schoss durch die Decke und wir konnten am Ende mit dem Hebelprodukt 100% erzielen. Dann gab es ja nochmal zwischenzeitlich eine Phase, wo es eher seitwärts, abwärts ging. Da waren wir dann froh, dass wir aus dem Hebelprodukt draußen waren. Aber letztlich hätten wir wahrscheinlich jetzt sogar 300-400% mit dem Schein gemacht, wenn man ihn durchgehalten hätte. Wobei man auch sagen muss, solche Hebelprodukte, solche exzessiven Hebelprodukte, ja, die kann man normalerweise so lange nicht halten, weil da eben auch ein Wertverlust eintritt, weil der Knockout gegen einen angepasst wird, weil das quasi dann die Zinsen sind, die man dafür bezahlt, weil man hier im Endeffekt ja quasi auf Kredit, wenn man so will, spekuliert. Ja, das dazu und vor diesem Hintergrund dann auch durchaus nochmal der Hinweis auf Aktien, die derzeit als KI-Verlierer gelten, wie zum Beispiel eine Adobe, wie zum Beispiel eine Salesforce, wobei sich da das Narrativ schon so ein bisschen zu drehen scheint. wie zum Beispiel auch eine Workday und einige andere. Auch hier denke ich, dass das am Ende Quatsch ist, denn dieses Software-as-a-Service-Unternehmen, auch ServiceNow, zählt da übrigens dazu. Die hatten in diesem Jahr oftmals kein gutes Jahr, weil sie, wie gesagt, als KI-Verlierer gespielt wurden, sind aber am Ende dann mit Hilfe der KI-Agenten, Salesforce konnte das ja schon so ein bisschen unter Beweis stellen, doch am Ende wahrscheinlich KI-Gewinner. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn man hier antizyklisch vorgehen möchte, dann kann man sich solche Aktien anschauen. Und wir haben in den letzten beiden Ausgaben, das kann ich vielleicht zum Schluss noch kurz erwähnen, das Total Return Börsenbrief extra den Börsenbrief ein bisschen umgestellt, haben nicht kurzfristige Spekulationen vorgestellt, wie wir es sonst zusätzlich auch tun, wo man vielleicht dann mit Hebel reingehen kann, sondern wir haben in der November- und auch in der Dezember-Ausgabe 25 Aktien jeweils ausgewählt, bei denen man jetzt diese Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, nutzen kann, um hier Positionen aufzubauen, um hier einzusteigen, auch zum Teil sukzessive einzubauen. Da waren Tech-Titel dabei, da waren KI-Werte dabei, keine Frage. Da waren aber auch insbesondere, glaube ich, 4 Ölaktien dabei. Also insofern relativ breit, wie auch der Börsenbrief insgesamt ja relativ breit aufgestellt ist, auch im Musterdepot. Da gibt es durchaus den einen oder anderen Tech-Wert, da gibt es auch einen deutschen Nebenwert. Da gibt es aber auch, wie gesagt, den deutschen Blue-Chip, wenn gleich das Unternehmen jetzt nicht mehr im DAX ist. Und da gibt es auch vieles andere. Der Börsenbrief, wie gesagt, der eignet sich eher für längerfristige Investoren und ja, der Tag-Service dann eher für die, die täglich am Ball sein wollen oder müssen. Ja, das soll es dann für dieses Jahr gewesen sein. Ich hoffe, dass euch der Podcast im gesamten Jahr gefallen hat. Ich hoffe, dass euch auch der YouTube-Kanal gefallen hat. Hoffe, dass ich auch den YouTube-Kanal am Ende weiterführen kann. Wie gesagt, erstmal werden wir wahrscheinlich einen Monat Probe machen, damit der neuen Zusammenarbeit. Dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt, ob da mehr Abonnenten dabei kommen, ob da auch höhere Werbeeinnahmen vielleicht erzielt werden können. Vielleicht bieten wir dann auch so eine YouTube-Mitgliedschaft an. Da drängt mich YouTube ja auch schon seit längerer Zeit zu, aber ich habe das bisher nie machen wollen, weil ich ihn eigentlich free for all halten wollte. Aber mal schauen, ob sich da Möglichkeiten bieten. Ansonsten, wenn ein Sponsor da wäre, der 1.000 bis 1.500 Euro im Monat hinlegt, wäre das natürlich auch gut. Aber ich denke, dafür wird die Abonnentenzahl eher noch zu klein sein. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein und damit auch für dieses Jahr. Ich wünsche allen an dieser Stelle dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und gut rüber. Und dann schauen wir, wie sich das im neuen Jahr weiterentwickelt, ob die Kryptos zum Comeback ansetzen. Und mit dem Podcast werde ich es auf jeden Fall begleiten, hoffentlich auch mit dem YouTube-Kanal. Und das soll es dann für heute und für dieses Jahr gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.